basketbol lan. Bruno, ich schlag den Ball lang.
Gut, Digga. Ich hoffe, ich krieg das noch hin, Alter. Das ist schon so lange her. In 3, in 2, in 1. Bruder, schlag den Ball lang. Nach einer quasi ewigen Abstinenz, halbes Sabbatical, endlich mal wieder online. Mit und bei, mein Dickerchen. Schön, dass du es geschafft hast.
Ja, konnte ich mal wieder einrichten, ne?
Konnte ich mal wieder einrichten. Die Kalender war voll, sagst du, ne?
Ja, gut 2 Monate nicht mehr aufgenommen. Ja, und doch jetzt mal wieder geschafft hier ans Mikrofon. Ja, es hat viele Gründe, ne? Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Das hat man uns natürlich ein bisschen anders vorgestellt. Erst kam der Umzug, also erst war Winterpause, ist klar. Dann kam der Umzug. Ich bin ja in ein Eigenheim gezogen, wie einige unserer Hörer sicherlich wissen. Wir haben ein Haus gebaut, das haben wir bezogen Anfang Januar. Ja, und eine Folge dieses Umzugs war, dass mein Rechner das Ganze nicht überlebt hat, leider Gottes. Der ging dann nicht mehr. Das hat dann erstmal eine Zwangspause nach sich gezogen von einiger Zeit. Der ging nicht mehr, haben viel probiert, dann neuen Rechner gekauft. Dann gab es den ersten nicht mehr, den man da haben wollte. Und sich was zusammenzustellen ist auch ein Problem, weil im Moment keine GPU so richtig auf dem Markt ist, wegen der ganzen KI-Geschichte und so. Also relativ schwer, da jetzt auch was Gutes zu bekommen. Dann haben wir doch was gefunden. Ja, und das nächste war dann, dass unser Aufnahmeprogramm nicht mehr funktioniert, weil mit dem neuen Rechner ja das Problem jetzt besteht. Also ich weiß nicht, ob der Rechner was dafür kann, aber es
ging ja vorher. Das muss klar an dir liegen.
Ging ja auch vorher. Ne? Mit dem alten ging es, aber mit dem neuen geht das Aufnahmeprogramm nicht mehr. Da erkennt das Mikrofon nicht mehr. Daran haben wir jetzt auch mindestens 2 Wochen oder so gebastelt. Und ja, so kommt es dann, dass wir jetzt am 24.02. endlich mal wieder hier vor dem Mikrofon sitzen mit einem neuen Programm, was auch irgendwie nur als Testversion läuft und wir uns erstmal da ein bisschen neu aufstellen müssen, was das Ganze angeht. Ja, aber schön, dass es geklappt hat.
Ja, absolut. Erstmal schön, dass du auch mal die Leute jetzt hier mitnimmst, dass du echt Probleme hast. Ne? Baust ein Haus, musst dir einen neuen Rechner kaufen, findest nicht gleich einen. Muss man sagen, da muss man aber jetzt mal ein bisschen mitleiden und Verständnis zeigen. Ja, aber es freut mich.
Das sind die echten Probleme, ne?
Das sind die echten Probleme in dieser Welt, sonst gibt es nämlich kaum welche. Ich glaube, das wird jetzt was werden. Wir müssen mal schauen, wie wir das hier mit dem Programm. Ich bin auch ehrlich gesagt, es ist eine Überraschung, was die Qualität zum Ende sagen wird. Wir werden es dann sehen oder hören eventuell. Aber wir machen einfach mal. Wir sind jetzt mutig, ne, stürzen uns in neue Gewässer. Da ist nur die große Frage jetzt für mich, wo fängt man denn nach 2-3 Monaten Pause eigentlich an? Das ist ja ehrlich gesagt, das ist ja ein riesiger Berg Themen, den man hatte. Jetzt könnte man von hinten anfangen, aber da würden wir hier 3 Stunden quatschen. Das wollen wir ja nun auch nicht. Das wird ja dann, ist ja eine halbe Doku danach.
Ich würde erst mal sagen, die letzte Aufnahme war in der Bundesliga.
Ja,
in der Bundesliga. Nach dem 15. Spieltag.
Das war vor Weihnachten, ne?
Jetzt haben wir den 23. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an beim 2-2 zwischen Heidenheim und Köln. Am 10.01.
Genau, Alter.
Oder das 8-1 von Bayern gegen Wolfsburg könnte man auch nehmen.
Ja, ich würde sagen, wir machen es altersgerecht. Wir machen es so, wie die Erinnerungen sind. Wir fangen mit dem Frischesten jetzt an. Und tasten uns dann einfach mal so ein bisschen in die Ligen rein und mal schauen, was da noch hängen geblieben ist. Und das Frischeste, und das muss man ja ganz klar sagen, und das war auch schon mit das größte Highlight in diesem Jahr, war ja unser Trip nach Mailand.
Dieses Wochenende, ne?
Dieses Wochenende. Wir kommen von quasi gestern frisch aus Mailand zurück. War ja ein Geburtstagsgeschenk von euch, also von dir und noch ein paar Kumpels an mich. Hab ja dann gerundet dieses Jahr im Januar. Das war auch noch, ne? War ja auch noch mal eben zwischendurch eine kleine Rundung. Ja. Ein Trip nach Mailand für ein paar Tage von Samstag jetzt bis Montag mit einem Spiel AC Milan gegen Parma Calcio. Und man muss sagen, bevor wir in die Details reingehen, das war ein geiles Wochenende. Das kann man erstmal so konstatieren. Ein richtig geiles Wochenende. Ich habe wieder Bauchmuskelkater vor Lachen. Ich habe eine geile Stadt gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie du Mailand empfunden hast, aber ich fand das, was man gesehen hat, das war jetzt nicht so vollumfänglich. Aber die Spots und die Highlights, die wir hatten, die waren sehr cool. Das war einen positiven Eindruck hinterlassen. Und natürlich das absolute Highlight war das San Siro-Stadion. Das war natürlich krass. Also das ist ja, wenn man davor steht, was das für ein großer Bunker da ist oder Schiffswerk oder was auch immer, wie man das von nahen betiteln könnte, das ist ja nicht in Worte zu beschreiben.
Ja, die Frage ist, ich meine, es heißt Giuseppe Meazza, oder?
Ja, heißt so, aber auf den Karten, also Inter nennt es Giuseppe Meazza, Meazza, 1-2-3 Stadion, und bei AC heißt es auf den Tickets immer San Siro Stadion, die unterscheiden sich da.
San Siro ist der Stadtteil, in dem
es genau steht. Die wollen ja aber beide nicht das gleiche, also die betiteln das Stadion unterschiedlich, obwohl das gleiche gemeint ist, damit es einen Unterschied gibt, glaube ich. Auf unseren Tickets stand San Siro-Stadion drauf. Also darauf legen die, glaube ich, Wert. Inter nimmt den richtigen Namen vom Stadion und AC nennt es quasi nach dem Stadtteil.
Okay. Naja, das kann ja sein. Das kriegen wir auch raus. Weil schön. Die Frage ist ja, man kann das ja relativ einfach fragen, wer war Giuseppe Meazza? Und Giuseppe Meazza war ein Fußballtrainer.
Ja.
Und Spieler.
Von? Vielleicht beiden sogar. Das wäre am geilsten eigentlich.
Ja, von beiden.
Echt, ja?
Der hat aber fast, also der hat die absolut meisten Spiele für Inter Mailand gemacht. Der hat 13 Jahre für Inter gespielt und nochmal 2 Jahre für den AC. Somit würde ich mal behaupten, der Mann ist einfach eine Inter-Mailand-Legende.
Und deswegen wurde da AC nicht genau zu nennen. Mhm. Genau. Weil ich habe gerade das Ticket vor mir und da steht noch Stadion San Siro Stadium, steht drauf.
Dann so hat sich das auch geklärt. Dann werden natürlich nicht ihr Stadion nach der Inter-Legende benennen.
Nee.
Das macht natürlich Sinn. Ja, das war, also das Stadion ist altehrwürdig, das sieht man, das soll ja auch abgerissen werden, dementsprechend musste man sich das nochmal angucken, damit man sagen kann, man war auch mal da.
Ja,
ist eins der, ja, ich meine, in Deutschland habe ich, weiß ich nicht, Signal Iduna oder Olympiastadion als Referenz, international war ich in Bernabeu, aber von der Außen, also von der Außendarstellung ist dieses San Siro einfach so krass brutal groß und ein Koloss einfach. Das ist schon was ganz Besonderes. Innen drin, finde ich, ist es auch groß. Da merkt man dem Ganzen das Alter ein bisschen an.
Ja, das finde ich auch.
Aber nichtsdestotrotz war es einfach ein richtig guter Trip dahin. Wie du auch schon sagst, hat richtig Spaß gemacht. Wir haben viel gelacht. Das Spiel natürlich hätte besser sein können. AC Milan hat verloren gegen Parma. Ich glaube, die erste Heimniederlage, das erste Mal die ganze Saison, dass sie zu Hause kein Tor geschossen haben. Das ist natürlich, wenn man dann einmal da ist, ist das natürlich ein bisschen blöd. Da hofft man natürlich auf einen Sieg von AC Milan oder zumindest auf ein torreiches Spiel. Das haben wir noch nicht bekommen. So dementsprechend geht natürlich auch so ein bisschen nochmal Stimmung flöten. Man sieht halt kein Torjubel und so oder hört halt nicht, wie sowas dann da moderiert wird oder was dann da an
Show ist. Also abgeht dann schon, ne? Das fehlt dann halt in der ganzen...
Genau.
In der ganzen...
Die Chancen waren da. Sie hätten das Spiel auch auf jeden Fall gewinnen können, aber so ist es jetzt. Damit haben sie sich gestern aber, oder vorgestern war es ja mittlerweile, den Meisterschaftskampf auch verhagelt. Ne? Inter jetzt 10 Punkte weg, das direkte Duell wahrscheinlich fast schon egal geworden aufgrund der hohen Punktedifferenz. Aber gut, insgesamt die Stadt, finde ich, hat mich ein bisschen an München erinnert. Man merkt schon, da wohnen viele Reiche und Schöne. Ich meine, es ist ja auch eine Modehauptstadt.
Ja.
Gleichzeitig bewegt man sich natürlich nur im Zentrum. Ne? Man kennt also jetzt nicht, man hat ja nur wirklich einen sehr punktuellen Eindruck davon. Die Innenstadt mit dem Dom und so und der Burg, das war schon schön. Schon, also der Dom finde ich sehr beeindruckend auch. Ja, und ansonsten sauber fand ich. Wir haben natürlich auch Nachtprogramm ein bisschen mitgenommen und sind dadurch die Bars dementsprechend auch da eine schöne Abendgestaltung gehabt und genau.
Ja,
kann man nicht meckern.
Was ich echt charmant fand, ist, was wir ja festgestellt haben, du hast jetzt nicht überall in der Stadt diese großen Ketten, wie Starbucks, McDonald's, Burger King, so Reihe an Reihe, wirklich überall, was du hier zum Beispiel in Berlin hast. Du hast da noch ganz oft diese kleinen also Espresso-Bars oder Kneipen, wo du halt einen Kaffee noch trinken kannst, Espresso trinken kannst. Das hatte schon echt Charme gehabt. Das war irgendwie, ja, es war halt italienisch. Klingt jetzt doof, aber du weißt, was ich meine, glaube.
Einen guten Kaffee kriegt man da, ne?
Gut, also es gab keinen Kaffee, der scheiße war, ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Und was ich auch fand, zumindest in dem Viertel, wo wir unsere Bude hatten und auch um dem Stadion herum, das war ja dann doch in Anführungsstrichen ein bisschen außerhalb, sah alles relativ neu aus, ne? Viele neue Wohnungen. Zumindest wirkte es erstmal so. Also wie du schon sagst, München ist, glaube ich, ein sehr guter Vergleich dazu.
Ja.
Die ist auch, glaube ich, die reichste Stadt. Mailand ist die reichste Stadt Italiens, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Da sind doch die Mieten weitaus teurer als in Rom zum Beispiel.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also Empfehlung an alle, die noch nicht da waren, guckt euch das nochmal an. Lange geht's nicht mehr. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt die Saison die letzte ist oder ob nächste Saison auch noch da gespielt wird. Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Fest steht jedenfalls, soweit mein Kenntnisstand, dass es abgerissen wird. Und ja, ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Definitiv, definitiv. So, würde ich sagen, wir machen was. Wollen wir uns eigentlich von oben nach unten arbeiten? Erste Liga ein bisschen gucken, wo steht hier gerade wer und dann, was passiert hier noch? Und gibt es schon ein paar Sachen, die man klar schon benennen kann? Oder wie wollen wir machen? Wollen wir von unten beginnen? Ich lasse da freie Wahl.
Ja, also es ist halt schwierig, ne, wenn man jetzt acht Spieltage oder was.
Der Berg ist groß halt. Ne? Also du kannst überall reingreifen, wenn du willst. Ja.
Also ich würde fast mal mit einer großen Überraschung anfangen, dass wir das jetzt so am 23. Spieltag noch sagen können oder nach dem 23. Spieltag noch sagen können. Wir haben, ich sage mal ganz, ganz vorsichtig, noch keine totale Entscheidung im Meisterschaftskampf. Ich glaube zwar nicht daran, dass da noch was geht, gerade jetzt nach Dortmunds 2-2 gegen Leipzig am Wochenende. Da sind sie ja sogar noch mal zurückgekommen und haben da einen Punkt geholt, nachdem sie 2-0 hinten waren. Vorher waren es 6 Punkte, jetzt sind es wieder 8, leider Gottes. Beim direkten Duell kommt jetzt nicht mehr ganz die Spannung auf, wie es gewesen wäre bei 6 Punkten, wenn du dann auf 3 Punkte ranrutschen könntest bei einem Sieg von Dortmund. Aber die Dortmunder haben sich gut geschlagen. Die Bayern hatten eine kleine Phase, wo sie gestruggelt haben, wo sie verloren haben gegen Augsburg, unentschieden gespielt haben gegen Hamburg hintereinander. Jetzt aber auch wieder 4 Spiele gewonnen. Trotzdem würde ich sagen, das ist schon fast überraschend, dass es nur in Anführungsstrichen 8 Punkte sind. Und was natürlich auch überraschend ist, dass sich Hoffenheim so gut da oben hält. Ne, sind im Moment Dritter oder erst oder zweiter Verfolger hinter den Bayern. Natürlich haben die nichts mehr mit der Meisterschaft zu tun. Hast ein enges Champions-League-Rennen. Ja, ich weiß nicht, es ist so viel, was man sagen kann. Ne? Stuttgart macht's wieder gut. Leverkusen hat ein bisschen abreißen lassen. Da merkst du, dass Ibo Maser gefehlt hat, was auch krass ist, nachdem der ja letztes Jahr aus der zweiten Liga kam. Boah, ich weiß nicht, ich schneide jetzt einfach mal an und du sagst, wo du rein willst. Ne? Frankfurt hat einen Trainer gewechselt in der Zwischenzeit.
Ja, also ich springe kurz bei Bayern rein, weil ich finde, da kann man am wenigsten drüber sagen.
Am wenigsten?
Ja, ich sag dir auch gleich, warum. Punktuell würde ich dir recht geben, es wirkt spannender, als es ist, aber ich bleib dabei, für mich ist die Meisterschaft gelaufen. Ich glaube auch, dass man mit dem direkten Duell, da wird die Tür richtig zu sein.
Ja, das glaube ich auch.
So, und dann mache ich da einen Haken hinter. Ja, Bayern hatte eine kleine Schwächephase, so, die hast du gerade benannt. Und Dortmund, also das, da muss man sich ja sowieso die Augen reiben. Die haben so viele Punkte diese Saison, spielen eine überragende Saison punktuell, aber wenn man sich den Fußball mal anguckt, da würde man sich am liebsten selber erschlagen wollen manchmal. Das ist auch viel Elend dabei, also für das romantische Fußballauge. Aber es ist erfolgreich so. Und am Ende ist es ein Ergebnissport, es funktioniert gut, aber es ist mir einfach unkonstant. Und ich sag dir, nach dem direkten Duell ist die Tür zu und deswegen würde ich da auch sagen, Haken hinter.
Aber was heißt inkonstant? Sie haben bis jetzt zum Unentschieden, ich glaube, 15 Spiele nicht verloren in der Liga, ne?
Ja, aber du hast halt einfach ein paar zu viele Unentschieden oder so dabei. Also ich sag mal, ich glaube, das ist das Problem, was du halt auch immer hast. Jetzt muss man auch sagen, Bayern spielt halt auch eine überragende Saison. Aber du lässt halt so bei diesen Must-Wins, lässt du halt oft dann Punkte. Und wenn es halt nur dieses 2-2 ist oder da mal ein 1-1 oder so, du musst halt gegen die Kleinen immer gewinnen, wenn du wirklich Meister werden willst gegen die Bayern. Und wenn du da irgendwie mal eine Niederlage gegen Pauli drin hast, eine Unentschieden gegen Augsburg und was auch immer, dann bist du schon durch. Also da muss Bayern schon hart strugglen, damit du da noch eine Chance hast. Und das machen die einfach nicht. Und deswegen ist für mich das einfach, es reicht nicht. Also das klingt jetzt so, als würden sie scheiße spielen, machen sie nicht. Aber es reicht einfach nicht bei den Bayern dieses Jahr. Die sind einfach
zu kann gut ich ja nichts gegen, kann ich ja nicht gegen argumentieren. Ich bin da ja, auch deiner Meinung. Die werden Meister werden. Ich finde es nur, nachdem, wie wir so, ich meine, wie gesagt, Stand letztes Jahr, letzter Spieltag, waren die Bayern komplett raus, dass es überhaupt noch mal so ein bisschen Heranpirschen gab und dass die Punkte gut machen, ist schon
Also, was man definitiv sagen kann, Niko Kovac tut diesem Verein gut. Der hat was reingebracht, was vielleicht 1, 2, 3 Jahre gefehlt hat. Und das fruchtet. Das ist vielleicht auch ein Stück weit Disziplin wieder gewesen. Das ist auch ein Stück weit einfach ein Plan, eine Konsequenz. Und er ist auch so ein Leader-Typ. Ich glaube, das hat vielleicht auch einfach gefehlt. Unabhängig, wie schön der Fußball ist. Und die Punkte sprechen ja für ihn. Meine Güte, schwere Sätze heute, lange kein Podcast gemacht.
Hast verlernt zu sprechen, ne?
Ja, habe ich verlernt zu sprechen. Auf Arbeit spreche ich nicht, da mache ich nur mit Kopfnicken oder schütteln. Und deswegen muss man sagen, eine Bombensaison für die Dortmunder. Das, ich glaube, man müsste eher darüber reden, dass man vielleicht irgendwie im DFB-Pokal nicht mehr mitwirkt. Darüber müsste man bei Dortmund eher mal reden als bei der Meisterschaft. Und wo ich dir recht gebe, was du ja auch angeschnitten hast, die Hoffenheimer. Das ist ja eigentlich die größte Überraschung. Wie konsequent die sich da oben auf den Champions-League-Plätzen halten und was die für eine überragende Saison spielen, so völlig im Windschatten von allen, gehört soweit auch. Das haben wir auch schon mal, glaube ich, bilateral besprochen. Wenn Hoffenheim da oben drin ist, gibt es mindestens einen großer Player, wenn nicht sogar zwei große Player, die einfach nicht performen. Und wenn man sich dann so mal die Tabelle anguckt, dann ist da in Frankfurt, über die man reden muss, die nicht performen. Leverkusen performt nicht mehr. Und Leipzig hatte eine sehr starke Phase gehabt, da die haben sie jetzt auch wieder abgerissen.
Ja.
Da hast du dann halt schon drei Mannschaften, wo du sagst, okay, die wären eigentlich vor Hoffenheim, aber nicht diese Saison.
Ja, die haben aus den letzten 6 Spielen nur 1 gewonnen, Leipzig, ne?
Ja, und da, das ist genau.
Und das ist natürlich so direkt wieder raus. Die sind sehr gut gestartet auch. Ja, und für mich die größte Enttäuschung stand jetzt, nicht die größte Enttäuschung, da kommen wir noch zu, aber eine der größten Enttäuschungen ist schon Frankfurt, auch gemessen an den Ansprüchen und den Erfolgen der letzten Spielzeiten, haben jetzt den Trainer gewechselt von Topmöller zu Albert Riera. Auch ein, ja, ich mag das Wort umstritten nicht, aber ich würde sagen, in dem Fall stimmt das wahrscheinlich. Er ist ein streitbarer Charakter wahrscheinlich. Oder sagen wir mal ein Charakter, bei dem sich die Meinungen, bei dem die Meinungen etwas auseinandergehen. Heuer der Podcast von Harnik und Max Kruse, wo sie gesagt haben, sie hoffen oder wünschen sich, dass er scheitert, weil er wohl überheblich wäre und unnahbar oder wie auch immer. Jemand, der vom Charakter her wohl also schon von Anfang an wenig Kredit hat, nicht jetzt gerade eine hohe Beliebtheitsskala hat. Auf der anderen Seite jemand, mit dem man dann auch versucht, einen Turnaround zu schaffen, den man anderen Fußball spielen lassen will. Topmöller war doch ein bisschen bieder, hat so ein bisschen pragmatischen Fußball gespielt. Manche sagen, der hat das Konzept vermissen lassen, war aber auch nicht unerfolgreich bei Frankfurt, letztes Jahr die beste Liga-Ergebnis in der Geschichte eingefahren, Platz 4. Gut, jetzt ist Albert Riera gekommen, nachdem die vorher 4-mal verloren hatten, gegen Union unentschieden gespielt, gesiegt gegen Gladbach, auch relativ furios mit 3-0 und gegen Bayern, knappes 3-2, allerdings auch 3-0 hinten gewesen, hinten raus nochmal ein bisschen rangekommen. Ich glaube nicht, dass da mehr drin gewesen wäre, um es mal so zu sagen. Aber sie haben sich auf jeden Fall entschieden für einen neuen Spielstil. Sie wollen kontrollierter spielen, sie wollen mit mehr Ballbesitz spielen. Ich finde, das habe ich nämlich gesehen, das Spiel gegen Union, also das erste Riera-Spiel.
Mhm.
Und da hast du wirklich gesehen, dass die da einen neuen Ansatz haben. Die müssen das auch gewinnen. Das 1-1 spiegelt den Spielverlauf nicht wieder. 11-3 Torschüsse, aber was eben ein großer Unterschied war, sie haben 73% Ballbesitz gehabt. Und das ist schon echt normalerweise jetzt nicht klassisch Frankfurt gewesen.
Ja, eine Veränderung zu den Spielen davor, okay. Ja, aber auch da, trotz alledem, auch wenn es ein neuer Trainer ist und eine neue Philosophie, da fruchtet es einfach auch noch nicht. Jetzt haben wir aber auch schon im Laufe der Saison sehr oft über Frankfurt geredet und auch gesagt, dass du halt auch hart verwöhnt bist aus den letzten Jahren über die Erfolge von Frankfurt und dass du auch immer viele gute Spieler abgeben musstest. Und das schaffst du halt vielleicht nicht jedes Jahr zu kompensieren. Und ich glaube, das trifft auch einfach dieses Jahr zu. Ich bin mir nicht sicher, ob man, das ist jetzt eine steile These, ob der Rauswurf des Trainers, ob das so die Lösung des Problems nun wirklich ist oder war, wird sich am Ende der Saison zeigen. Stand jetzt aber ist eigentlich Frankfurt so eher auf nicht internationalen Kurs.
Ja, und auch für mehr als die Europa League, die Conference League wird
nicht reichen. Genau.
Der Abstand von 6-7 sind jetzt 6 Punkte. Bei Frankfurt sind sogar 8 auf Leverkusen. Also da sind sie nur im direkten Duell mit Freiburg um die Conference League. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ist. Ich habe gelesen, es könnte sein, dass ein 5. Champions League Platz wieder drin ist. Die deutschen Mannschaften bis auf Frankfurt eben schlagen sich ja ganz gut in der Champions League. Wenn man 5. Platz kriegen könnte, dann wird es, glaube ich, sogar bis 8 runtergehen mit Europa, weil dann verschiebt sich ja beides.
Ja.
Beziehungsweise auch abhängig davon natürlich, was im Pokal wiederum passiert, ne? Wer sich da durchsetzt, aber das sieht ja doch danach aus, dass all die Mannschaften, die da ins Finale einziehen werden, wahrscheinlich international vertreten sind in diesem Jahr. Dementsprechend könnte, wenn ich richtig informiert bin, sogar Platz 8 im besten Fall reichen.
Aber selbst dann musst du aufpassen. Ne? Also da lauert halt eine Union und eine Augsburg mit 28 Punkten, es sind halt nur 3 Punkte, schon im Nacken. So. Und da kannst du dir viele Fehltritte kannst du dir nicht mehr erlauben, da bist du den 8. Platz unwahrlos, wenn du Pech hast. Also
Und da, weil du es ansprichst, ne, da kann man, weil wir auch selten drüber reden, aber da kann man mal ganz kurz einen Haken machen. Also der Trainerwechsel zu Manuel Baum, der ja nun auch nicht den besten Ruf hat, sage ich mal. Von Sandro Wagner zu Manuel Baum. Der hat sich extrem ausgezahlt. Augsburg war absolut tief im Abstiegskampf drin unter Wagner. Haben aus den letzten 7 Spielen nur ein einziges Mal verloren, 4-mal gewonnen, darunter gegen Bayern München und eben die ganzen direkten Duelle gegen Pauli, gegen Heidenheim, gegen Wolfsburg allesamt gewonnen. Also der hat die Mannschaft absolut wieder in sichere Fahrwasser geholt. Ich weigere mich jetzt wirklich davon, von Europa zu reden. Ich glaube da auch nicht dran. Ich glaube auch bei Union nicht dran. Dazu ist der Sturm einfach zu schwach. Dafür ist das zu schwankend in den Ergebnissen. Mich hat auch sehr gewundert, dass sie jetzt gegen Leverkusen gewonnen haben, um ehrlich zu sein. Aber auch, gut, die werden jetzt beide eine sichere Saison spielen, haben 28 Punkte, 11 Spieltage vor Schluss. Wenn du jetzt im Schnitt noch einen Punkt holst, dann bist du ganz sicher mit 39 Punkten in der Liga. Aber es reicht in meinen Augen nicht für Europa bei beiden und dafür haben sie einfach auch nicht den Kader.
Ja, bin ich bei dir. Aber du weißt ja, was ich sagen will. Ne? Also du hast halt keinen Puffer. Du musst halt Frankfurt trotz alledem deine Spiele gewinnen, sonst rutscht du halt ganz schnell noch eine Etage tiefer
auf. Ja, klar, wenn du jetzt 11 Spieltage vor Schluss aufhörst zu gewinnen, dann brauchen wir nicht
über Europa reden. Dann hast du ein Thema, ne?
Ja, klar. Genau. Ich gehe aber jetzt nicht davon aus, dass es nicht total einbruch. Weil da, wo sie jetzt stehen, mit dem, was sie bis jetzt geleistet haben, das ist schon unter den Erwartungen. Wenn sie einigermaßen das spielen, wozu sie in der Lage sind, dann könnte es zumindest für Platz 7 reichen. Wie gesagt, mehr glaube ich nicht. Dafür bräuchten sie eine krasse Serie, die sehe ich jetzt nicht. Was man allerdings sagen kann oder anmerken muss, Johnny Burkhardt ist ein Riesenfaktor. Ne? Der war weg, der war lange Zeit verletzt. Ohne ihn geht nichts. Und jetzt kam er wieder, hat auch direkt getroffen. Also Johnny Burkhardt ist momentan so ein bisschen die Lebensversicherung. Und mit ihm, denke ich mal, kommst du auch wieder besser ins Punkt.
Jo. Du meintest, die zur größten Enttäuschung kommen wir noch. Was ist denn für dich die größte Enttäuschung Stand heute?
Stand heute ist es Bremen, aber dicht gefolgt von Wolfsburg und auch Gladbach kommt da nicht unten raus. Das sind schon 3 Vereine, die ich jetzt nicht so krass unten drin gesehen habe. Ja. Beide Aufsteiger sind deutlich drüber. Bremen hat jetzt den Trainer eben auch gewechselt, der erst am Anfang der Saison eingestellte Trainer, wie hieß er denn? Horst Steffen, so hieß er. Die haben ja alle 2 Vornamen als Namen. Horst Steffen kam ja und das hat überhaupt nicht geklappt. Jetzt kam Daniel Thun. Daniel Thun ist mit der Wahnsinns-Serie von 3 Niederlagen gestartet in seiner Amtszeit, konnte das Ruder überhaupt noch nicht rumreißen. Ich denke, jetzt gerade die Niederlage bei St. Pauli wiegt sehr, sehr schwer.
Ja,
damit jetzt direkt auf einen direkten Abstiegsplatz. Sie haben keines der letzten 10 Spiele gewonnen, nur 4 Punkte geholt. Werder Bremen ist in allerhöchster Abstiegsnot. Eine Mannschaft, die seit dem Wiederaufstieg eigentlich immer so ein bisschen zwischen guter Hinrunde und schlechter Rückrunde so gewankt ist, aber diesmal kommt der Einbruch einfach zu früh. Und ich muss auch ehrlich sagen, das, was sie sich halt vorgenommen haben am Anfang, also dieser Kader, das hat halt einfach nicht geklappt. Ein Victor Boniface ist ein Totalausfall. Ich meine, der wäre auch schon wieder weg. Victor Boniface hat 0,0 funktioniert. Dann haben sie von Juventus eingeholt. Und zwar, wie hieß der denn? Du weißt, wen ich meine.
Ja, ja, ja. Von Juve.
Auch für richtig viel Geld haben sie den geholt. Hier, im Bangula, da haben sie, glaube ich, 7,5 Millionen oder sowas für gezahlt. Der hat richtig Geld gekostet. So, das hat auch nicht funktioniert. Gleichzeitig haben sie Stürmer abgegeben. Duxch hat den Verein verlassen. Jetzt ein Jinma schultert das eben nicht. Mit Boniface hätte man einen gehabt, der das kann. Das hat aber null geklappt. Also das ist ganz, 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 ganz wild. Und im Grunde genommen, ohne diese Spieler hast du auch einfach ein Riesenthema im Kader. Defensive und Mittelfeld, also Jens Day, der sticht noch raus positiv insgesamt, oder der hat einfach eine Klasse, die deutlich drüber ist über das, was sie aktuell leisten und auch für den Kader. Aber sonst ist da halt auch viel Mittelmaß drin. Sie haben nicht so den richtigen Unterschiedsspieler. Romano Schmid kann man noch in Klammern setzen, aber auch der performt im Moment nicht. Ja. Und ich hoffe natürlich nicht, dass sie absteigen, aber im Moment müssen sie schon hart das Ruder rumreißen. Pauli hat jetzt, wie gesagt, das direkte Duell gewonnen. Auch da hätte ich gesagt, das reicht nicht vom Kader. Die haben zumindest den schlechtesten Kader, haben aber eben einen ganz guten Trainer. Bei Wolfsburg, die fangen sich auch gar nicht. Wenn man da mal guckt, was dann für, ich meine, die haben einen Christian Eriksen, die haben einen Lovro Meier da und einen Maxi Arnold und einen Amura und so weiter. Da ist also richtig Qualität eigentlich da. Eigentlich Qualität, womit du nach Europa gucken müsstest. Das ja. funktioniert mal wieder
nicht.
Ja. Überhaupt nicht. Und auch Mönchengladbach bekommt einfach keinen Fuß in die Tür. Eugen Polanski hatte eine gute Phase, nachdem er eingestellt wurde. Haben jetzt in den letzten 10 Spielen auch nur ein einziges gewonnen. Haben die letzten 7 Ligaspiele nur 3 Punkte geholt, 3-mal unentschieden gespielt, den Rest verloren. Das macht mir Angst. Und Mainz hingegen unter Urs Fischer hat den Turnaround offensichtlich geschafft, kommen ins Punkten, haben zwischenzeitlich mal 3 Siege in Folge geholt, haben jetzt einen Punkt geholt gegen Hamburg. Also die scheinen stabilisiert zu sein. Ich glaube auch, dass das ein richtig guter Trainerwechsel ist, aber Urs Fischer eben auch ein richtig guter Trainer. Und ich bin echt gespannt, ob wir dieses Jahr mal wieder irgendwie so Bremen, Wolfsburg, Gladbach, Wolfsburg hoffe ich ja ein bisschen drauf, ehrlich gesagt. Aber ob einer von den 3 sehr etablierten schon noch eventuell runtergeht.
Ich glaube schon, aber von der aktuellen Form und vom Kader her würde ich ja fast sagen, dass es Bremen erwischt. Und jetzt sind die noch nicht so etabliert wie vielleicht in Wolfsburg, die ja schon länger wieder dabei sind, wo ich es da auch hoffen würde, dass die runtergehen. Aber ja,
auf Wolfsburg hoffe ich sehr.
Ja, das wäre ein Wunschtraum des Gedankens. Ne? Also wenn ich mal aussuchen könnte, wo ich Wolfsburg, Pauli und Heiden einnehmen, aber mich frachtet keiner. Aber ich habe so das dumme Gefühl, dass es Bremen ist, weil Bremen hat wieder transfertechnisch viel falsch gemacht. Und wenn man sich auch mal so die Aufstellung oder den Kader anguckt, da sind halt auch viele alte Stars in Anführungsstrichen dabei, die in den letzten Jahren performt haben, wie so ein Bittencourt. Das war ein Leistungsträger. Mitchell Weiser performt auch nicht mehr so, wie er in den letzten Saisons performt hat. Und das waren ja die diese Mannschaft auch getragen haben.
Mitchell Weiser spielt ja nicht mehr mein Bester.
Stimmt, hast du recht. Seit wann das denn eigentlich nicht mehr?
Das ganze Jahr nicht mehr.
Das ganze Jahr, ist der verletzt?
Nee, der ist nicht mehr im Kader. Der spielt nicht mehr bei Bremen.
Ich habe doch hier gerade auf den scheiß Kader geklickt und da stand Mitchell Weiser. Ist das Scam? Naja, gut. Dann fliegt der halt raus. Aber das war zumindest einer, der diese
Ach doch, Mannschaft. Natürlich. Auch, naja, du hast doch recht, sagen, aber der hat noch nicht ein Spiel gemacht.
Ne?
Ja, so rum. Entschuldigung. Ja,
ja. Naja, okay. Ich wollte schon sagen, Alter, ich bin ja. Dann wäre das ja richtiger Scam hier. Ich frage mich gerade, warum. Ist ein bisschen hart an mir vorbeigegangen. Aber spielt doch keine Rolle. Die Aussage ist die gleiche, dass das genau die Typen waren, die letztes Jahr dafür gesorgt haben, dass Bremen zumindest eine halbe Saison immer super stark gespielt haben und die Punkte eingefahren haben, um dann drin zu bleiben. Und das fehlt ja. Und du hast gesagt, Boniface ist ja ein absoluter Totalausfall. Da hat man sich sportlich, wie glaube auch wirtschaftlich, hart ins Knie geschossen. Und dieser Mbangula, wenn der 7 da oder 7,5 gekostet hat, und wenn ich dann sehe, seine Kickernoten, naja, da ist so zwischen Erwartung und Realität natürlich auch noch ein ganz großes Gap. Ich glaube, es wird Bremen treffen, weil die Form zeigt tendenziell mehr nach unten als nach oben. Pauli war ein 6-Punkte-Spiel, das hast du verloren. Mich würde es noch nicht mal wundern, wenn es Pauli jetzt irgendwie noch mal mit Kratzen und Beißen schaffen würde und noch ein Etablierter runtergeht. Und ich habe eigentlich gehofft, dass wir diese Saison so ein bisschen die erste Liga sauberer spülen. Das klingt jetzt härter, als es gemeint ist, dass so diese alten Traditionsclubs vielleicht von unten wieder ein bisschen nach oben kommen und ein paar von oben diese kleineren Clubs nach unten gehen. Aber das sieht irgendwie so aus, als machen wir wieder nur so einen Ringtausch. Ein Großer kommt hoch und ein Großer geht runter. Wahrscheinlich. Und Gladbach ist natürlich auch eine maximale Enttäuschung, ne? Also was da passiert ist, verstehe ich halt auch nicht. Wie du so runterrutscht und aber auch du, also es ist ja nicht nur eine Phase jetzt schon, ist ja die komplette Saison ist ja ein Totalausfall. Und der Kader ist halt auch nicht schlecht. Also nicht zumindest gegen den Abstieg zu spielen, sagen wir es mal so.
Was ist denn eigentlich mit dem Kleindienst los? Ist der schon wieder verletzt oder was?
Ich glaube immer noch, ne?
Der war lange verletzt, dann eine Arthroskopie am Knie hat er.
Was ist das denn?
Das ist eine Reaktion des Knies.
Okay, cool. Digga, die habe ich auch jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Eine Reaktion im Knie.
Ja, der fehlt halt, ne? Auch wenn es Tabakovic doch ganz gut macht. Ich meine, der knipst halt.
Sind halt aber auch zwei unterschiedliche Typen, ne? Also Kleidins war ja auch so der Typ, der sich ja auch mal einen Ball oder der unterstützt hat schon auf Mittelfeldhöhe und ein bisschen getrieben hat den Ball. Also das war auch so ein Dreh- und Angelpunkt zum Teil und hat zusätzlich noch gut geknipst und ein Leistungsträger, ganz klar ein Leistungsträger gewesen, der jetzt weggebrochen ist.
Ja, obwohl die natürlich auch nicht zusammenpassen, zusammen kann die auch nicht spielen. Tabakovic ist schon, finde ich, ein ähnlicher Ersatz. Der wird 11 Tore, an dem liegt es nicht. Aber ansonsten natürlich Schuto Maschino noch im Sturm und eben Kleindienst. Also da ist es einfach dünne. Und ansonsten trifft halt einfach keiner. Ich meine, Kevin Dix ist Abwehrspieler, 3 Elfmeter reingemacht. Und ansonsten ist der zweitbeste Torschütze eben jener Schuto Maschino mit nur 3 Toren in 22 Spielen und das als Stürmer. Und dann kommt schon Yannick Engelhardt, meine ich, mit 2 Toren. Also die schießen halt einfach keine Tore. Hinten brennt es dann gerne mal auch lichterloh. Und sie kriegen einfach hinten die Bude nicht dicht, haben 39 Gegentore bekommen. Klar geht schlimmer so. Ich guck mal nach Frankfurt oder so. Oder auch in Wolfsburg. Aber es ist halt einfach nach vorne zu wenig.
Zu viel.
Und genau. Und kriegen einfach keinen Fuß in die Saison, schaffen es nicht mal 2-3 Spiele hintereinander zu gewinnen. Dementsprechend, ich würde jetzt mal, also bei Köln bin ich mir noch nicht sicher, wo die Reise hingeht, weil die haben auch einen Downfall jetzt in den letzten Wochen hingelegt. Ich halte aber viel von Kwasniok und ich finde auch den Kölner Kader gar nicht so schlecht. Natürlich nicht vergleichbar mit Kader von Wolfsburg zum Beispiel. Aber ich glaube, dass es klappen könnte. Ich lege mich jetzt einfach mal fest und sage, die Gladbach abwärts, also Platz 14 abwärts, die 5 machen das unter sich aus am Ende. Ich glaube nicht, dass da noch einer jetzt reinrutscht. Mainz ist raus, Mainz ist durch. Da lege ich mich auch fest.
Obwohl ich ehrlich gesagt Köln, ich weiß gar nicht, also diesen Downgrade sehe ich gar nicht so doll, weil wenn ich mir die letzten Spiele angucke, 2-2 gegen Hoffenheim das letzte, mit einem Ausrufezeichen, vor allem das Tor von Ache, ne? Darüber muss man ja mal reden, das ist ja schon das Tor der Saison, glaube ich, jetzt schon.
Ja, ich fand den Kommentar von Kedira geil, der meinte, letztes Mal, als ich sowas gesehen habe, stand ich 5 Meter daneben. Das war das Spiel, wo in der Champions League Juventus Turin gegen Real Madrid, wo Cristiano Ronaldo diesen unfassbaren Fallrückzieher gemacht hat.
Also das ist ultra krank, wie er diesen Ball da nimmt, also wirklich.
Das schönste und tolle Saison, ja.
Definitiv. Und Hoffenheim, finde ich, ne, bei der Saison, da ist schon Ausrufezeichen, dass du da 2-2 spielst. Gegen Stuttgart kannst du verlieren. Davor hat man 2-1 gegen Leipzig, kannst du auch verlieren. Direkten Konkurrenten Wolfsburg hast du gewonnen. Also ich weiß, was du meinst, so, aber ich finde, Köln zeigt mehr Lebenszeichen als die anderen darunter. Und bei Köln hast du halt auch noch viel, viel Leidenschaft noch dazu. Ich sehe da halt einfach ein größeres Brennen auf dem Platz als bei den anderen. Und wie du gesagt hast, und da gebe ich dir absolut recht, ist der Trainer. Das ist ein überragender Trainer, da bleibe ich auch dabei und ich glaube, deswegen werden die das auch packen.
Ja, das Kapitel Heidenheim können wir schließen, ne?
Ja,
das trotz 2-3 jetzt gegen Stuttgart.
Es war schön, dass sie da waren. Dieses Jahr wird es nicht reichen. Ich glaube, das ist aber auch vollkommen okay für den Verein Heidenheim. Das ist kein dauerhafter Erstligist. Und jetzt 14 Punkte nach 23 Spielen, ich glaube, das spricht für sich. 5 Punkte auf Platz 17, das Kapitel ist zu. Aber da kann man auch kein schlechtes Wort drüber verlieren, weil ich finde, das ist für so einen Verein mit der Größe und der Infrastruktur und dem Kader ist das vollkommen okay. Also das ist ja nicht mal negativ behaftet. Reicht einfach nicht. Punkt.
Jo, hast du noch was zur ersten Liga?
Ich finde es schön, dass sich der HSV etabliert hat. Das gefällt mir, bin ich ganz ehrlich. Köln und HSV, dass die nicht gleich wieder gegen den, also die spielen gegen den Abstieg, aber nicht so krass, wie man es gedacht hätte, sondern man hat schon auch zum Teil sehr schöne Spiele und ich finde, man hat sich beim HSV auch sinnvoll verstärkt und da sah es ja eine Zeit lang auch wild aus, weil man irgendwie nie richtig gepunktet hat. Jetzt ist irgendwie ein bisschen der Knoten mehr geplatzt. Ich finde das schön, weil das ist halt, der Club hat mir wirklich gefehlt in der ersten Liga, weil da ist ganz viel Kindheit dran, wo er noch wo HSV noch Europa gespielt hat. Deswegen feiere ich das, dass die wieder da sind. Das Gleiche gilt aber auch für den 1. FC Köln. Aber ansonsten.
Ja, und da, wenn ich, kann man nochmal sagen, die beiden Neuzugänge, Fabio Vera und Albert Sambi-Lokonga, ich habe sie ja angekündigt. Das ist schon einfach, also gerade Fabio Vieira jetzt auch im Angriff, das ist schon ein Unterschied einfach. Das siehst du einfach, der Mann ist einfach zu gut für den HSV, der carried die einfach und das, also da steigst du nicht ab, das ist unfassbar gut. Ich habe das, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, ich habe den HSV weit unten gesehen und nachdem die beiden gekommen sind, meinte ich ja schon am Anfang der Saison, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit den beiden Spielern absteigen und so. Wird es dann wahrscheinlich auch kommen. Und natürlich, und wen man auch noch nennen muss, dazu ist halt dieser unfassbare Talent Luka Vuskovic. Ne?
Ja, der Bruder, ja, das ist überragend, was der spielt. Also wirklich, in dem Alter, der ist ja auch erst 18 oder 19, ne? Das ist, der kommt seinem Bruder um nichts nach. Also ich hätte
besser,
ich würde die
besser, gerne. Er ist ein, besser, das ist eine Weltkarriere. Ja. Der ist halt von Tottenham geliehen. Der wird Weltklasse.
Ich hätte ehrlich gesagt beide mal spielen gesehen am liebsten. Also zusammen, das wär, oder was? Ja, gerne mal zusammen gesehen. Das hätte, ich glaube, das wäre richtig geil gewesen. Aber das ist wirklich brutal. Wirklich. Ich finde es halt geil, und darüber haben wir aber auch schon geredet, das brauchen wir jetzt nicht ausschlachten, dass der auch extra dann zum HSV noch gegangen ist. So diese Story dahinter, die holt mich halt auch maximal ab. Und deswegen feiere ich es auch, dass der so eine überragende Saison spielt. Also wirklich, Chapeau.
Ja.
So, würde ich sagen, gehen wir in die zweite Liga. Das ist ja emotional der größte Schmerz, kann man ja sagen, für dich. Ich würde auch mit dem Schmerz beginnen, dass wir uns da leicht wieder rausarbeiten. Ja, Kapitel Aufstieg ist bei der Hertha BSC, ist glaube ich durch, ne, kann man sagen.
Ist
beendet, ne? Die Tür ist zu. Man hat jetzt 34 Punkte nach 23 Spieltagen. Das sind, lass mich kurz liegen, 10 Punkte auf Platz 3. Das ist einfach, das ist nicht mehr schaffbar, schon gar nicht mit dieser Inkonstanz, die man da bei Hertha gerade hat. Man punktet zu wenig, man verliert zu viel und vor allem, wie man auch verliert, finde ich teilweise sehr bedenklich. Dann hast du mal zwischendurch einen kleinen Lichtblick, wo du denkst, okay, jetzt ist ein Knoten geplatzt, wenn du jetzt immer so spielst, mal, dann wird das noch was und dann kann man da oben nur angreifen, aber irgendwie kriegst du nie lange genug den Fuß aufs Gaspedal. Warum auch immer.
Ja, so kann man es eigentlich sagen. Das letzte gute Spiel war das Spiel im Pokal gegen Freiburg im Elfmeterschießen raus. Auch wieder so klassisch, dass du da noch den Nackenschlag bekommst, nachdem du 120 Minuten fightest und ein sehr tolles Spiel machst. Verlierst gegen Hannover in einem wirklich schwachen Spiel. Das Spiel gegen Paderborn habe ich nicht gesehen, weil wir ja in Mailand waren. Du darfst aber in keiner Welt gegen Paderborn 5-2 verlieren. Die Punkte sind einfach jetzt, also es sind einfach zu viele Punkte, als dass da jetzt noch Hoffnung besteht oder bestünde. Die Art und Weise, wie du spielst, hat sich jetzt einfach in den letzten Wochen also man ist ganz okay reingestartet, da hat man gesagt, man hat die Punkte nicht geholt, das war schon ein Problem, man hätte locker 6 oder 7, 8 Punkte mehr holen können, wenn ich jetzt noch vielleicht das Spiel gegen Bielefeld mit reinnehme, wo sie in der letzten Sekunde, letztes Spiel im letzten Jahr, da das 1-1 kassieren. Also da waren schon auch jetzt ein paar Punkte mehr drin. Aber jetzt hast du gesehen, der Ausschlag ist jetzt wieder in die andere Richtung. Der Aufstieg ist abgehakt. Das ganz klar erklärte Ziel oder ausgegebene Zielaufstieg ist damit verfehlt. Das kann man jetzt eigentlich konstatieren. Und jetzt ist die Frage, wie es da weitergeht. Ne? Man hat ja einen neuen CEO oder einen Chef mit dem Görlich dazu geholt und hat mit Ralf Huschen sicherlich einen Fachmann in der Vereinsführung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie entweder, also wenn man jetzt sagt, das Ziel ist durch und wir greifen jetzt nicht nochmal ab an, wir versuchen jetzt nicht das Unmögliche möglich zu machen, woran ich eben nicht glaube, dann ist halt, kann man sich jetzt im Grunde auf die nächste Saison vorbereiten. Im Abstieg wirst du nichts mehr zu tun haben. 34 Punkte nach 23 Spielen ist halt zu gut, um abzusteigen einfach. Dementsprechend bin ich jetzt gespannt, wie man sich ausrichtet für nächstes Jahr. Sondiert man den Trainermarkt? Was macht man auf der Managerposition? Ich gehe davon aus, dass sowohl Manager als auch Trainer die nächste Saison nicht mehr erleben werden. Und ja, es ist wieder leider ein verlorenes Jahr. Ich glaube, leider Gottes wird es dann auch einen Umbruch geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit dem Dardai, mit dem Gechter, schon gar nicht mit dem Eichhorn nochmal in die neue Saison starten kannst. Auch ein Tjaak Ernst wird wahrscheinlich so nicht zu halten sein. Ja, also man wird einen Umbruch machen, keinen Umbruch zum Guten. Ne, die goldene Generation, nenne ich sie jetzt einfach mal, ohne dass sie das bewiesen hätte, aber sind ja doch ein paar Talente dabei, wenn man nochmal Maser mit reinrechnet und so, die haben es nicht geschafft, wieder aufzusteigen. Die Frage ist, ob man jetzt ein bisschen Geld wenigstens kassieren kann, um einigermaßen Ersatz zu holen. Es geht ja auch mit einem Umbruch, ne? Also Paderborn hatte einen Umbruch, Elversberg hatte einen Umbruch, Hannover hatte den größten Umbruch, die sind alle oben im Aufstiegsrennen dabei, also man kann auch mit einem großen Umbruch direkt ein gutes Jahr spielen. Man muss nicht immer irgendwelche Ausreden hinzuziehen und sagen, ja, neuer Kader, pipapo, Findungsphase, sondern das kann auch gleich mal klappen in meinen Augen. Aber eben nicht in der Konstellation, glaube ich. Und das weißt du, ich habe auch mal anders gesprochen, das ist schon sehr nüchtern.
Ja, definitiv. Also das Ding ist halt, du kommst jetzt so langsam so in diesen HSV-Modus. Du bist jetzt zu lange in der zweiten Liga, das heißt, dein Kader wird nominell immer schlechter, weil das Geld immer weniger wird. Du hast natürlich auch noch einen großen Batzen Schulden, das gehört auch zur Wahrheit. Du musst also auch Geld generieren. Dein Kader wird schlechter. Du bist jetzt, weiß ich nicht, ist das jetzt das vierte, fünfte Jahr? Ich weiß es gar nicht. Wie lange ist man jetzt in der zweiten Liga?
Das dritte ist es.
Das dritte, okay. Naja, dann kommst du jetzt ins vierte. Kommst ins vierte Jahr, dann, ja, das wird halt nicht besser, ne? Und das Problem ist halt bei Hertha, und ich glaube, das unterscheidet aber auch solche Vereine wie Paderborn. Bei Hertha heißt es halt immer, du musst aufsteigen, wir sind zu groß. Also die Erwartungshaltung ist
ja bei der Kader ist ja auch zu teuer und alles.
Ja, ne? Also, ja, ich sag ja, das ist ja richtig. Aber du bist ja da in dieser Spirale auch drin. Ich glaube, Werder Bremen hatte auch mal eine Zeit lang dieses Problem gehabt, dass man halt einfach gedanklich woanders verankert war.
Als die sind aufgestiegen direkt.
Die sind dann direkt mal aufgestiegen, aber das ist halt nicht passiert. Und du bist jetzt trotzdem in diesem HSV-Modus, bist nicht aufgestiegen die letzten 3 Jahre, hast immer den stärksten oder teuersten Kader in der Saison gehabt und bist halt nicht aufgestiegen. Und das wird ja nicht besser. Und die Erwartungshaltung wird ja auch erstmal nicht geringer. Also der Umbruch ist eigentlich nötig.
Ich will dir widersprechen. Und zwar einmal das HSV-Beispiel für mich klappt, passt so nicht. Der HSV war zwar 8 Jahre in der zweiten Liga, aber er hat keine einzige Saison unter Platz 4 abgeschlossen. Hertha war, seitdem sie abgestiegen sind, nicht einen einzigen Spieltag in den Top 5.
Das ist richtig. Und das ist doch das
Problem.
Erwartungshaltung war so.
Der HSV ist keine Saison unter Platz 4 abgeschlossen. Die haben Relegation verloren, haben den letzten Spieltag reingeschissen, pipapo. Hertha BSC hat jetzt 68 plus 23 sind 91 Spiele. Richtig? Nee, 81 nee. Spiele.
Ja.
Haben sie nicht, in 81 Spielen standen sie nicht einen einzigen Spieltag in den Top 5.
Aber Dickerchen, der Effekt ist doch der gleiche. Du hast den nominell stärksten Kader, du willst aufsteigen und jetzt unabhängig, ob ich mit 4 abschließe oder mit 8, ja, von jeder Saison wird es schwerer. Du kriegst
nicht ansatzweise genau. Die PS auf dem Platz, nicht ein einziges
halt,
Mal.
Es wird jede Saison wird's halt immer schwerer, weil du halt, dein Kader wird ja tendenziell immer schlechter pro Saison.
Ja, da gebe ich dir auch recht, aber der Anspruch kommt ja einfach nur aufgrund der dicken Kosten, die du damit ziehst und nicht aufgrund von irgendwelcher Leistung oder sonst was. Offensichtlich, man braucht ja auch, weißt du, das heißt immer bester Kader Liga, pipapo. Oft, wenn das in 81 Spielen nicht einmal für die Top 5 reicht, dann scheint der Kader einfach overrated zu sein.
Aber wo kommt denn dann her, dass man diesen Kader immer so overrated? Das frage ich mich dann.
Ich habe es ja auch getan, wir haben es alle getan.
Ja gut, du hast die Fans getroffen.
Alle Experten haben es getan. Ich gucke mir auch unabhängige Sachen vor der Saison an. Alle sehen Hertha da oben. Es scheint ja ein kollektives Fehleinschätzung der Möglichkeiten zu sein. So, jetzt kannst du sagen, nee, der Kader ist gut, dann ist es wieder der Trainer. Wie auch immer. Aber wenn du dir anschaust, ein Paderborn, Elversberg, Darmstadt, sogar Schalke, aber Schalke will ich mal ausklammern, Hannover, auch Lautern, die ja ewig schon zweite Liga spielen. Du kannst natürlich mit guter Arbeit auch so hochkommen, aber offensichtlich funktioniert da irgendwas nicht. Und das seit 3 Jahren und das jetzt mit dem dritten Trainer in der Zeit und so weiter und so fort. Also Hertha BSC wird auch nächstes Jahr noch einen teuren Kader haben und ein großes Budget und so weiter und so fort. Du hast recht, es wird weniger werden, aber du musst halt einen guten Job machen, so weißt du. Andere schaffen es ja auch mit wenig Geld da oben. Du musst einfach, am Ende zählt nicht das Geld. Ja, das kann helfen oder das wird helfen im besten Fall. Aber im Prinzip musst du einen guten Job machen. Und das scheint im Moment da bei den Verantwortlichen, da scheinen die nicht so in der Lage zu sein.
Dann hast du ein strukturelles Thema.
Ist meine Meinung.
Das Ding ist, in den 3 Jahren, wie viele Trainer hat man jetzt gehabt?
Drei, ne?
Ja, pro Jahr quasi ein. Haben ja alle 3 nicht geschafft. Und von dem jetzigen hat man ja auch viel gehalten. Oder hält man zum Teil wahrscheinlich immer noch viel. Weiß ich nicht, wie das jetzt noch unter den Fans so, ob man da immer noch sagt, Leid ist eigentlich ein guter und.
Nee. Also ich gehe auf, also eigentlich ist die Frage, wann er geht. Ob er jetzt noch geht innerhalb der Saison. Jetzt hat aber Kiel den Trainer gewechselt. Das ist ein Tim Walter gekommen. Jemand, der für einen gewissen Spielstil steht, der das auch zeigen kann. So, der ist jetzt vom Markt. Den kannst du nicht mehr holen. Ich weiß nicht. Ich kann nicht ich kann nicht die Gedanken lesen der Verantwortlichen. Ich glaube aber, dass das Fazit, was sie ziehen, dass die Saison gelaufen ist, was den Aufstieg angeht, auch bei denen der Gedanke sich eingenistet hat. So, die Frage ist halt, wie mache ich es? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit Leitl jetzt in noch ein Jahr reingehst, nachdem er im Grunde genommen nicht die Leistung gezeigt hat. So, und das ist, mit dem Kader musst du aufsteigen. Das haben sie alle gesagt. Das hat er selber gesagt. Er hat dieses Ziel verfehlt. Und damit, der wird gehen. Die Frage ist, geht er noch innerhalb dieses Jahres, weil eventuell jetzt auch dann die Formkurve so dramatisch nach unten zeigt, vielleicht, dass du am Ende nur, ich sag mal, jetzt Elfter wirst oder sowas. Oder ob du jetzt irgendwie die Saison einigermaßen versöhnlich zu Ende spielst, wirst du am Ende Siebter, Sechster, hast dann, keine Ahnung, 8 Punkte Rückstand auf den Aufstiegsplatz und dann sagt man ja trotzdem verfehlt und wir suchen jetzt einen neuen. Ich kenne den Markt nicht, ich weiß nicht, wie man da denkt, ich weiß nicht, ob man jetzt, man hat ja auch einen Dardai mit der Hand dran, hat auf einen Dardai gesetzt, da hat es nicht geklappt, der übrigens den mit Abstand schlechtesten Kader von allen hatte, der Kader ist eher besser geworden in den letzten 2 Saisons, dann hat man dieses Experiment mit Christian Fehl, ist sang- und klanglos gescheitert, dann hat man wieder einen Trainer geholt mit Stefan Leitl, der ähnlich tickt von der Herangehensweise wieder wie ein Dardai. Also man hat wieder die Rolle rückwärts gemacht von der Art und Weise her, weil man dann wieder denkt, wenn das eine nicht klappt, dann muss ich was ganz anderes probieren, was ja auch nicht immer richtig ist. So, jetzt kann ich mir vorstellen, als nächstes holst du wieder einen, der wieder eine spielerische Idee hat, weißt du? Also jedes Jahr gehst du mit anderen Ideen in die Saison.
Ist das vielleicht auch das Thema, was Hertha BSC hat? Wofür steht Hertha BSC?
Also nix.
Genau, und das, vielleicht ist das auch schon so ein Grundproblem.
Also reinscheißen seit 2018, dafür stehen das, die. Geld verbrennen und reinscheißen.
Dann muss man sagen, haben sie ihren Job sehr gut gemacht. Aber jetzt mal aufs Spielerische bezogen, wofür steht Hertha BSC? Mal bis auf dieser Berliner Weg, ist ja auch nur eine Phrase gewesen am Ende. War ein netter Marketing-Slogan, aber auch nicht mehr.
Ich finde, das ist gar nicht so schlecht umgesetzt worden. Also wenn ich jetzt an Maser denke, ein Eichhorn, ein Dardai, ein Gechter, ein Winkler, so, die spielen ja alle. Das sind ja, also man hat ja schon eine relativ hohe Quote an Eigengewächsen auch im Kader. Das ist ja, also das ist ja okay, du musst halt sehen, wenn die gehen, dass man Geld dafür bekommt. Bei Kenneth Eichhorn habe ich da meine Bedenken. Ich glaube, der geht wieder für 12 Millionen, obwohl man da 40 für kriegen könnte.
Spielerisch kannst du nicht sagen, wofür Hertha BSC steht. Und das ist
das meine ich ja auch. Also Berliner Weg finde ich jetzt nicht so schlecht. Klar ist der Berliner Weg jetzt auch keine exklusive Idee von Hertha BSC. Talente entwickeln, teuer verkaufen, haben auch andere schon, die anderen schon auch drauf gekommen. Dennoch finde ich, das ist okay umgesetzt. Das ist jetzt nicht ein Riesenkritikpunkt für mich. Du musst halt sehen, dass wenn die gehen, dass du die einigermaßen gut verkaufst. Aber spielerisch, also eine spielerische DNA hat dieser Verein de facto nicht.
Genau. Es spielt eine spielerische Idee, die du halt wirklich umsetzt und versuchst auch konsequent dann mit dem jeweiligen Spielermaterial auch nachzuverfolgen. Und das fehlt halt. Und wie du es ja gerade selber gesagt hast, mit den Trainern fängt man ja an, eine Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, Rolle vorwärts. Und das kann ja dann irgendwie nicht funktionieren. Und da fängt ja schon das Problem an. Und da haben wir noch nicht über die Leistung des Trainers, des Kaders geredet, sondern einfach nur, hast du einen Plan und wie konsequent verfolgst du diesen Plan?
Ja.
Also Umbruch sollte man nicht nur auf dem Platz vielleicht tätigen, sondern auch an anderer Stelle. Du hast ja gesagt, ein Benny Weber wird wahrscheinlich gehen mit Trainer. Ich weiß jetzt nicht, wer da noch so alles so Mitspracherecht hat in dem Verein. Vielleicht sollte man an der einen oder anderen Stelle auch nochmal kritisch hinterfragen, ob dieser Funktionär oder dieser Manager da noch am richtigen Platze sitzt.
Weil ja, also die beiden Personalien sind in meinen Augen verbrannt.
Ja, definitiv. Definitiv. Gut, befreien wir dich mal ein bisschen vom Leiden. Auch wenn es nicht besser wird, wenn wir jetzt über die direkte Konkurrenz reden. Aber was muss, das muss. Und ich würde mal sagen, du hast ja auch schon vorhin in der ersten Liga gesagt, das ist alles ziemlich eng da unten beim Abstieg. Genauso ist es aber auch eng beim Aufstieg in der zweiten Liga, finde ich. Und da kann man sagen, von Schalke bis Hannover ist eigentlich alles noch drin. Platz 1 bis Platz 5. Oder siehst du bei Lautern noch eine Chance? Ich persönlich nicht.
Nee, ich auch nicht. Ich sehe es genauso.
Ja, 1 bis 5, die werden sich bis zum letzten Spieltag wahrscheinlich ringen und kratzen, um aufzusteigen. Wobei Schalke ja auch eine kleine Schwächephase hatte. Aber da hat man sich jetzt auch mal wieder rausgeschossen mit dem 5-2, glaube ich, oder 5-3 gegen Magdeburg.
5-3,
ja. Und Edin Dzeko, den man ja, ein großer Name, der ist ja auch in der Zeit gekommen. Viele kennen ihn noch aus seinen guten alten Zeiten in der ersten Liga und international. Und der hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Ne? Das ist so ein bisschen der Vera von HSV. Das ist halt so ein kleiner Cheatcode, ne? Der ist eigentlich zu gut für die zweite Liga. Trotz des Alters.
Ja, aber der ist natürlich vom Verhältnis her. Der überstrahlt das ja, das, also Vera HSV ist jemand, der kommt einer hin und der kennt die, aber der ist ja auch der hat ja eine ganz andere Legacy so und wie der einschlägt. Also ich glaube, er hat jetzt 7 oder 8 Scorerpunkte gemacht in 3 Spielen. Das ist, der Typ ist halt unfassbar krass.
Und schon über 10.000 Trikots verkauft.
Ja, also, das ist halt einfach ein Geniestreich, was die da gemacht haben. Also Edin Dzeko hat in 5 Einsätzen 4 Tore und ich glaube 3 Vorlagen. Das ist halt einfach für die ja überragend, dass der da ist. Kenan Karaman scored auch. Zizilla haben sie behalten, der sollte eigentlich gehen, hat nicht geklappt. Jetzt haben sie Zizilla immer noch so, den kannst du auch von der Bank bringen, hast damit auch sehr viel Breite reingebracht. Hast jetzt mit, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Adil Uchiche noch jemanden dazu geholt, der direkt eingeschlagen ist, der gute Spiele gemacht hat. Das sieht schon gut aus. Hatten jetzt, ja, du sagst es mal, 4 Spiele in Folge nicht gewonnen über die Jahreswechsel hin, haben jetzt wieder dreifach gepunktet. Also ich glaube, das mit Schalke könnte schon sehr konkret werden. Aber du sagst es, ist eng. Am Ende, ja, kannst das auch würfeln. Wenn ich jetzt so ein bisschen tippen müsste, ich glaube, Darmstadt wird auch bis zum Ende eine gute Rolle spielen. Bei Elversberg bin ich mal vorsichtig pessimistisch. Ich glaube, die fallen da noch raus. Und ich denke eher, dass Hannover da noch reinrutscht, weil Hannover in meinen Augen, auch wenn sie jetzt nicht über 0-0 gegen Dresden hinausgekommen sind, aber in meinen Augen eigentlich die beste Spielanlage hat. Und ich bin immer noch so romantisch zu glauben, dass sich sowas über eine Saison durchsetzt.
Ja, da gebe ich dir recht. Von den drei Kandidaten Hannover, Paderborn, Elversberg sehe ich auch Hannover am stärksten. Mhm. Und ich glaube, Edin Džeko wird der Grund sein, warum Schalke das dieses Jahr ziehen wird. Der wird einfach genug scoren, dass man sich auf die erste Liga freuen kann dann wieder. Und Darmstadt ist halt auch
sind gut. Darmstadt Form, gewinnt ja. zu Hause und spielt auswärts unentschieden. Das ist ein Schnitt von 4 Punkten und das reicht.
Ja,
so, das machen sie
konsequent.
Gut. Der mit Littberg und Richter und Fraser Forster oder wie heißt er? Heißt er Fraser Forster? Nee, Fraser Forster ist er nicht. Fraser Hornby heißt er. Fraser Forster war, glaube ich, ein Torwart früher. Naja, Fraser Hornby haben sie einfach auch gute Spieler drin. Florian Kohfeldt, eigentlich ein Trainer, wo ich am Anfang der Saison gesagt habe, eher schwierig, ob er die Saison überlebt, macht jetzt aber da tolle Arbeit, anders kann man es nicht sagen. Ja, einfach gefestigt, ne? Die haben jetzt keine großen Schwankungen, die müssen nicht alles gewinnen, aber die holen, wie gerade angesprochen, ihre Punkte. Und das reicht ja. Du musst ja halt kein Überflieger sein. Du musst keine 10 Spiele in Folge gewinnen in der zweiten Liga. Du musst einfach deine Siege holen und wenig verlieren und dann passt es.
Ja, stimmt.
Und bei Paderborn ist es sehr, sehr ähnlich. Ne? Also die haben auch kein krasses Tief. Der neue Trainer Ralf Kettemann macht einen überragenden Job. Jetzt 5 Stück gegen Hertha. Es spricht ja auch seine eigene Sprache. Also die sind bei sich. Und ich würde, also wenn, dann sehe ich Elversberg, aber Elversberg sehe ich auch nur deswegen, weil ich in meinen Augen haben die schon den schlechtesten Kader, auch deutlich den schlechtesten Kader. War ja eigentlich eine Mannschaft, die wir vor der Saison nach unten hingesetzt haben. Von daher ist die Überraschung umso größer, dass sie wieder da oben mitspielen. Aber aufgrund des Kaders würde ich mal behaupten, wenn jetzt sich da was verändert, oben noch ein bisschen, dann Elversberg. Ob natürlich jetzt Darmstadt und Schalke, ob die nochmal tauschen oder so, oder vielleicht sogar noch einer auf dem direkten Aufstiegsplatz sogar rutscht, Hannover oder Paderborn. Boah, das ist halt einfach zu eng.
Dafür ist es zu eng. Und das kannst du vielleicht in 5 Spieltagen eher abschätzen.
Ja. Aber ich sag jetzt mal einfach, ich glaube, Schalke ist durch.
Ja, würde ich auch. Ich würde mich auch dazu hinreißen lassen und sagen, Schalke ist durch. Gehen wir mal runter bis nach ganz unten. Fürth, Dresden, Magdeburg sind aktuell die letzten 3. Wenn man sich ja die Punkte anguckt, muss man ja schon fast sagen, Fürth bis Düsseldorf auf Platz 12 ist alles abstiegsgefährdet. Wobei ich glaube, die größte Enttäuschung der Saison Düsseldorf ist mit ihren 25 Punkten.
Spielt jetzt ja, aber nicht auch als Absteiger, ne? Also da brauchst du da auch nicht unten drin stehen. Wie gesagt, jetzt Trainerwechsel zu Tim Walter. Einen sehr guten Trainer geholt in meinen Augen. Wahrscheinlich damit dann auch den richtigen. Also ich würde jetzt mal einfach behaupten, dass Tim Walter
der richtige Impuls zur richtigen Zeit. Genau. Ja, denke ich auch. Zumindest hat das ja schon mal bewiesen, dass das kann, ein guter Trainer zu sein. Und jetzt ist so der 23. Spieltag ist halt noch genug Zeit, was zu reißen und eine Serie zu starten, um da einen guten Impuls zu setzen. Ich bin gespannt. Aber für mich trotzdem Düsseldorf eine super Enttäuschung, ne?
Ja, definitiv. Sind jetzt so ein bisschen auch mal geklettert, hatten einen Zwischenhoch gehabt. Bin immer noch kein Markus Anfang-Fan. Wundere mich, dass sie den geholt haben. Hat ja auch nicht jetzt so einen richtigen Turnaround geschafft. Kiel in meinen Augen auch vom Kader her zu gut. Bei Braunschweig hat man erwartet, dass es schwer wird. Münster ebenso. Ich finde, Magdeburg ist auch eine Enttäuschung. Waren letztes Jahr oben mit dabei. Gut, natürlich der Trainerwechsel und Kars, der da gegangen ist, der Topstürmer, das merkst du dann schon, dass die fehlen.
Die wiegt halt schwer, diese beiden Abgänge.
Ja, definitiv. Aber deswegen musst du halt nicht unbedingt absteigen sofort.
Nee, das stimmt.
Deswegen Magdeburg, ja, bin ich schon enttäuscht von und scheinen auch sich nicht richtig daraus zu entwickeln. Bei Dresden war auch klar, dass es schwer wird und bei Fürth ebenso.
Ja. Also bei Fürth muss ich sagen, wenn ich mir so die zweite Liga angucke, wäre ich jetzt nicht traurig. Dresden, Magdeburg würde ich schon natürlich. Aber
Fürth ist eigentlich
eine Zweitligamannschaft. Ja, ich weiß.
Das Zweitligateam, die sind in der ewigen Tabelle der zweiten Liga meiner Meinung nach auf Platz 1.
Aber Digga, das ist das gleiche wie mit Augsburg, die sind auch schon ewig in der ersten Liga, aber emotional gesehen brauche ich sie nicht.
Nee, emotional braucht man sie wirklich nicht. Aber eigentlich ist Fürth der klassische Zweitligaverein. früher noch so ein bisschen zusammen mit Alemannia Aachen. Mhm. Also, ja, wenn, also theoretisch gehören die ins Inventar der zweiten Liga Fürth. Ich weiß, es ist kein Verein, der dich emotional abholt oder überhaupt jemanden emotional abholt. Das haben die nicht geschafft und die haben kein gutes Image sozusagen. Aber tendenziell ist das ein klarer Zweit. Und man muss auch ehrlich sagen, wenn Fürth absteigt, ist das für die dritte Liga ein Riesenklopper, der da reingeht.
Ja, das ist halt ein Big Boy. Das ist halt ein so, Big
das,
Boy dann.
Ja, das ist auch von der Infrastruktur her und so weiter und so fort, ist das schon groß.
Ja, das stimmt. Münster wäre jetzt auch so ein Verein, wo ich sage, den bräuchte ich nicht in der zweiten Liga.
Oh, ich mag die schon ganz gerne. Aber ich finde, in der jetzigen zweiten Liga, wenn du da jetzt einen rausstreichen willst, ja, dann bist du fast schon bei Münster und dann bist du wahrscheinlich noch irgendwie ja, bei Elversberg halt, aber die streichst du jetzt auf absehbare Zeit erstmal nicht raus.
Ja,
und ansonsten sind da halt, ist da einfach viel Tradition. Und wenn du siehst, was in der dritten Liga spielt, mit Essen, mit Duisburg, mit ja auch 60 München und nehmen wir mal noch Cottbus auch dazu, aber mit Abstrichen natürlich im Gegensatz zu den anderen, hast du halt einfach mittlerweile so viele Traditionsvereine, die halt sich ja eben in zweiter und dritter Liga tummeln, dass es da schwer wird, irgendwie so die perfekte zweite Liga zu erstellen. Wenn man mal guckt, hier mit Schalke, Darmstadt, klar, Paderborn ist eigentlich auch ein Verein, der nicht so groß ist, ne? Aber Schalke, Darmstadt, Hannover, Lautern, Hertha, Nürnberg, Karlsruhe, Bochum, Bielefeld, Düsseldorf, Braunschweig, Magdeburg, Dresden, das sind alles krasse Traditionsvereine.
Ja, ja, ja. Also ist jetzt nicht so, dass es mir leicht fällt.
Gründungsmitglied, ne?
Ja, ich weiß. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung, ne? Nicht falsch verstehen. Bei mir geht es nur rein um den emotionalen Wert. Und der ist sehr stark behaftet, in welcher Zeit ich groß geworden bin, in welcher Zeit da wie Fußball gespielt wurde in den diversen Ligen. Deswegen, aber von der Daseinsberechtigung, ne? Nicht falsch verstehen, hat auch Fürth seine Daseinsberechtigung in der zweiten Liga. Ganz klar. Nur ich persönlich brauche sie halt nicht. Ich hätte dann lieber halt Magdeburg und Dresden in der zweiten Liga anstatt Fürth, aber das liegt dann
ja nicht. Ja, das muss man auch sagen. Die Ostvereine, ich hoffe, die bleiben drin. Und gerade, und da kann man mal vielleicht den Schwenk machen, gerade wenn eventuell so ein Verein wie Energie Cottbus aufsteigt, so Dresden-Cottbus, Dresden-Cottbus oder auch Magdeburg gegen Cottbus sind natürlich auch ganz nette Spieler, ne?
Definitiv, das wurde halt so nochmal, also das wäre nochmal so das i-Tüpfelchen in der zweiten Liga, wenn du dann noch diese Ost-Derbys hättest, ne, und brauchen wir uns auch nichts vormachen, auch das Spiel Cottbus-Hertha hätte nicht nur für uns persönlich, sondern auch allgemein durch die regionale Nähe schon einen gewissen Charme,
den nimmt man halt eine gewisse mit. Ablehnung, die da gegenüber
tritt, ne? Da ist eine gewisse Ablehnung, da gibt es auch gewisse Ereignisse in der Vergangenheit. Ich sage nur das Testspiel mit Fabian Reese. Also da gibt es halt so auch schon ein paar Emotionen, die dann aufeinandertreffen und die würde ich halt gerne mitnehmen, wenn ich könnte.
Ja, definitiv. Wollen wir in die dritte gehen?
Wir gehen in die dritte. Das ist natürlich, da geht mir natürlich das Herz auf und du hast es schon mehrfach gesagt und das stimmt, das habe ich mir so reflektieren lassen. Ich zehre ja von jahrelanger Positivität. Also bei Cottbus geht es ja tendenziell immer nur nach oben aktuell. Und Stand jetzt ist man nach dem 25. Spieltag auf Platz 1 mit 48 Punkten. Und wir hatten jetzt 60 Jahre Energie Cottbus, ne? Das ist auch Jubiläumsjahr. Also es wäre der perfekte Moment, wo man aufsteigen könnte. Wir haben uns jetzt im Winter auch nochmal gut verstärkt. Der Bruder von Cigerci ist gekommen, Tolga. Beide haben jetzt auch schon zwei Spiele lang eine halbe Stunde zusammen gespielt. Jetzt im letzten Spiel gegen Aue im Derby, im Ostderby, wo wir im Mailand waren, hat Tolga auch eine schöne Vorlage gemacht, so 2-1, kurz vor Ende. Also die ganzen Weichen sind gestellt und es sieht, wenn man so weitermacht und wenn man weiter kämpft und kratzt und beißt und das Momentum ausnutzt, sieht es hart danach aus, dass wir echt träumen können von der zweiten Liga nächste Saison. Und das wurde mich natürlich, also ein größeres Geschenk gibt es ja gar nicht, was man mir machen könnte. Aber auch hier ist zu sagen, na, bis Platz 5, es ist alles eng, das Trend 1-5 sind 5 Punkte. Richtig aufsteigen will keiner, jeder lässt irgendwo immer Punkte liegen, wo er sie absetzen könnte. Da wird noch ganz viel zittern sein bis zum Ende der Saison.
Ja, also Cottbus gewinnt halt eben auch nicht alles, ne? Um es mal so zu sagen, haben jetzt aber auch einfach ganz, ganz wenig nur verloren. Sie spielen halt so oft unentschieden in den letzten Spielen.
Ja.
Wenn man das nicht so drin hätte, dann wäre man aber auch mit einem sehr guten Abstand schon weg. Das haben sie ein bisschen verpasst. Ich denke da gerade so an die Spiele jetzt gegen Ingolstadt und Waldhof Mannheim. Die hätte man vielleicht auch ziehen können.
Naja, gut, Mannheim hat man gezogen. Das war ja Schiedsrichterskandal. Da war ja eine 98 Minute, das hat man ja 2-1 gemacht und einen Meter hinter der Linie reicht dem Schiri noch nicht, hat man nicht gepfiffen.
Na, stimmt,
da, ja. Da muss man sagen, da wurde man um 2 Punkte auch beschissen. Das gehört auch zur Wahrheit. Nichtsdestotrotz hat man aber auch im Spielverlauf genug Chancen gehabt, man hätte auch vorher den Sack zumachen können. Und da gebe ich dir recht, das ist dann zu oft unentschieden. Hätte man da das ein oder andere mehr gezogen, würde man jetzt vielleicht sogar schon mit 6-7 Punkte Vorsprung nach unten gucken.
Ja. Und insgesamt ist es aber auch ein Schneckenrennen, ne? Also Absolut. Keiner will so richtig aufsteigen. Der MSV Duisburg ist ja furios gestartet, hatten dann auch ihre Themen, sind jetzt wieder ganz gut dabei, haben aus den letzten 6 Spielen 4 gewonnen. Ich denke, das ist eine vernünftige Quote. Osnabrück ist dabei. Ferl hatte ein Hoch, haben jetzt auch einigermaßen mal Punkte gelassen. Und du siehst ja, wenn du einen Spieltag nicht gewinnst, dann mixt es sich da oben, weil halt zwischen Platz 4 und 1 gerade mal 4 Punkte liegen. Wenn du es schaffst, mal nochmal eine kleine Serie zu starten, vielleicht nochmal 5 Spiele in Folge zu gewinnen, ich glaube, dann hast du einen Puffer. Und ich sage ehrlich, Duisburg hätte ich es nicht zugetraut, dass sie es so lange halten. Aber was ich mittlerweile glaube, ist, wenn du es dieses Jahr nicht schaffst, dann hast du nächstes Jahr ein Thema, weil dein Wert wird auch der ein oder andere nochmal gehen. Das ist jetzt das zweite Jahr in der dritten Liga, wo man sich gut gehalten hat. Ja, auch man hatte letztes Jahr Abgänge. Aber dann hast du eben das Thema, dass du von der Infrastruktur noch nicht oben in der dritten Liga mitspielst, vom Budget und so weiter und so fort. Und dann wird es eben auch schwierig, das zu halten. Siehe eben so Elversberg und so weiter und so fort, eine Liga höher. Ich glaube fast, wenn du aufsteigen willst, musst du es eigentlich dieses Jahr ziehen.
Ja, da gebe ich dir recht.
Ich würde mich wundern, wenn sie nächstes Jahr dann einfach wieder um den Aufstieg spielen, weißt du?
Ja, also wenn das der Fall wäre, müsste man Wolles dann wirklich eine Statue bauen. Aber ich gebe dir recht, das wird halt gerade bezogen aufs Geld, wird es dann echt schwierig. Nächstes Spiel ist jetzt gegen Ferl am Samstag. Das ist das Topspiel, das ist ein 6-Punkte-Spiel, was den Aufstieg angeht. Das musst du ziehen, dann machst du richtig dicke Big Points, weil du einen direkten Konkurrenten erstmal wieder auf 3 Punkte mehr nach hinten schiebst. Dann hast du VfB 2, das musst du eigentlich auf dem Papier definitiv ziehen. Aber da kommt es natürlich wieder an, ob sie einen halben Talentekader mitschicken oder nicht. Und danach kommt das Derby gegen Rostock. Ne? Das ist ja auch ein direkter Konkurrent und noch ein Prestigeduell noch dazu. Musst du auch ziehen. Ja, was soll ich sagen? Man hat positiv, man hat dieses Jahr noch nicht verloren. Auch wenn es viele Unentschieden waren, du hast nicht verloren. Das ist schon mal gut, das haben andere dafür schon. Aber jetzt kommen halt noch mal ein paar richtige Bretter, die du bohren musst. Aber das ist das gleiche Reden wie immer, ne? Wenn du aufsteigen willst, musst du halt auch gegen deine Konkurrenz gewinnen, ganz einfach. Ich traue es ihnen zu. Ich glaube auch, die zwei Mladen haben wir ja noch, den Innenverteidiger, haben wir uns ja auch noch geholt. Die werden gut greifen. Man hat wieder ein bisschen breiter reingebracht. Die Stimmung ist gut. Zum 60. Geburtstag gab es auch einen neuen Bus. Also alles für einen Aufstieg. Weißt du, neuer Bus, neue Spieler. Das muss jetzt klappen. Und Cottbus ist bekannt für beim zweiten Anlauf klappt's. Das ist jetzt der zweite Anlauf. Also ich drücke die Daumen. Ich kann es nur hoffen. Schon alleine für diesen Podcast wäre das eine Bereicherung, weil dann können wir nächstes Jahr schön zweite Liga noch machen.
Das wäre dann wahrscheinlich der Fall, ja. Das wäre dann
wahrscheinlich
sehr, sehr Fall, spannend, ja. Jedes Mal.
Ja, da gibt es zwei Spieltage, wo wir uns nicht mögen, das kann ich dir sagen.
Ja, das wäre also jetzt in Angesicht der Lage, dass man oben nichts mehr zu tun hat, ist das schon fast meine Hoffnung, dass wenigstens Cottbus aufsteigt und man eben da dieses Derby noch geschenkt bekommt. Gleichzeitig hoffe ich auf Dresden und Magdeburg, dass sie die Klasse halten. Da hat man so zumindest ein paar Spiele, die Spaß machen. Es ist ja schon auch was anderes. Nicht nur, dass man in der zweiten Liga jetzt irgendwie dahin krepelt, um nochmal ganz kurz einen Satz zu verlieren, sondern dass du halt auch gegen viele, viele Mannschaften spielst, wo ich die Hälfte des Kaders nicht kenne.
Ja, das
stimmt. Oder teilweise noch mehr, weißt du? Das ist halt was anderes, als wenn am Wochenende Frankfurt, Dortmund oder Hamburg kommt. Und dann ist das zumindest mit so attraktiven Begegnungen wird das so ein bisschen aufgefangen. Von daher kann man auch sagen, aus Erstligasicht hoffst du natürlich, dass Pauli und Heidenheim absteigen oder Wolfsburg. Aus Hertha-Sicht hoffe ich eigentlich, könnte man jetzt darauf hoffen, um ein schönes Spiel zu haben, dass Bremen absteigt, obwohl es natürlich dann auch wieder schwierig mit dem Aufstieg wirkt, weil das natürlich auch nächstes Jahr wieder das Ziel ist. Ja, es ist, wie man es macht, macht man es verkehrt, aber gut. Für Cottbus sieht es halt so gut aus. Es ist das vierte Jahr in Folge, wo sie oben dabei sind. Sie sind wirklich also erfolgsverwöhnt. Ich hoffe, es klappt und ich bin im Moment auch ganz guter Dinge.
Ja. Gut. Ist die Frage, gibt es noch was, wo wir abbiegen können oder wollen? Oder reicht das erstmal für das Hamburger Modell, was wir jetzt hier im Podcast haben?
hätten wir jetzt nur 20 Minuten
Folge ja, aufnehmen dürfen. 20 Minuten, nächste Woche wieder 20 Minuten. Ich kann ja die Folge jetzt zerteilen immer in 20-Minuten-Schritte.
Ja, dann bringen wir häufiger raus, dann müssen wir nicht so oft aufnehmen, ist sowas. Ja,
oh, top. Genau, gut. Also ich habe nichts mehr, oder okay. Fällt dir noch was ein?
Nö, vielleicht noch mal kurz einen Schwenk. Aktuell, während wir hier aufnehmen, ist ja auch die Champions League am Laufen. Und da finde ich, kann man noch mal eine Sache zu sagen. Ich finde es krass, was in Italien aktuell passiert. Also Inter Mailand verliert in Glimt oder in Bodø/Glimt am Polarkreis 3-1. Juventus wird zerpflückt von Galatasaray. Atalanta Bergamo verliert gegen Dortmund. Wenn das da schlecht läuft, sind einfach alle italienischen Mannschaften in der Zwischenrunde raus. Krass. Der italienische Fußball ist da quasi echt momentan international abgehängt, oder?
Total, ja. Wir haben ja auch am Sonntag schon die ersten Fans von Bodø/Glimt gesehen. Das ist Wahnsinn. Und du sagst es. Also es ist eine sehr, sehr schlechte Phase für den dänischen Fußball, auch wenn man jetzt mal in den Ligabetrieb reinguckt. Auch so eine Mannschaft wie ein AC Florenz spielt gerade gegen den Abstieg. Also irgendwie läuft das nicht. Die Meisterschaft ist zwar relativ klar bei Inter, aber international ist wirklich mau. Da werden sie viele, viele Punkte im International in dieser 5-Jahres-Wertung verlieren. Das kann man schon mal prognostizieren.
Ja, und jetzt steht es nach 45 Minuten 0-0. Ja. Das heißt, sie sind immer noch 3-1 hinten. Sie brauchen, ein Wunder, weil es ist immer noch Inter Mailand gegen Glimt. Aber sie brauchen sie brauchen doch einfach, ja.
Ja. Du musst jetzt am Finger ziehen, ne?
Du musst einen Finger ziehen jetzt, ja.
Ja. Ich habe auch übrigens nebenbei mal recherchiert. Wir haben eigentlich alles richtig gemacht, mein Bester. Das San Siro-Stadion ist jetzt nur noch auf, weil man die Eröffnung der Olympiade hier noch mitnehmen wollte. Das heißt, dieses Jahr wird das Stadion geschlossen, abgerissen oder man fängt an abzureißen und das neue Stadion soll dann planmäßig 2031 fertig sein.
Da bin ich ja mal gespannt. Also das heißt ja, die bauen ein neues Stadion auf dem Grund des Alten.
Ja, so klang das. So
wurde weiß man auch, wo man ausweicht?
Nee, das stand jetzt nicht dabei. So tief habe ich nicht recherchiert. Müsste man mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob Mailand noch andere Stadien hat. Das kann man ja vielleicht noch mal kurz recherchieren. Aber ja. Somit geht
es. Ich meine, du brauchst ja auch für zwei dann, ne? Ja, klar. Also haben wir alles richtig, aber du brauchst ja dann auch für zwei Mannschaften Ausweichmöglichkeiten, ne?
Ja, ja. Na, hat vielleicht in Mailand noch irgendwie so ein altes Olympiastadion oder so aus Leichtathletikzeiten? Vielleicht gibt es da ja noch irgendwie sowas, wo du dann den Spielbetrieb verlegst. Aber I don't know. Aber da wir ja investigativ sind, machst du das jetzt gleich nebenbei. Und wirst ja alle aufschlauen. So hoffe ich.
Ich hoffe, ich kriege das schnell hin.
Im schlimmsten Fall reichen wir das nach, ne? Wie man das so schön sagt.
100 Jahre hat es genau gehalten. San Siro wurde 1926 eröffnet.
Krass.
Also natürlich nicht in der Form, wie es heute ist, sondern es wurde mehrfach umgebaut, aber der Spatenstich für das erste dort ist 26 gemacht worden.
Ja, das wird ja über die Zeit, hat das sicherlich Veränderungen. Also ich glaube, die Dachkonstruktion zum Beispiel wird ja weitaus später erst gekommen
sein. Ja, die ist keine 100 Jahre alt. Also ich finde es nicht.
Du findest nicht, okay.
Ich weiß jetzt nicht, was die Alternative ist. Na gut, in dem Sinne habe ich nichts mehr. Das nochmal als kleiner Exkurs in die Champions League beziehungsweise in den italienischen Fußball. Ansonsten hoffe ich einfach, dass es jetzt wieder häufiger klappt, wobei man fairerweise sagen muss, es ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Weil wir ja eben hier mit so einer Probeversion aufnehmen und wir noch nicht genau wissen, ob das jetzt zukunftsfähig ist oder wie auch immer, weil das alte Programm im Moment Stand heute noch nicht funktioniert. Richtig? Es kann also sein, dass wir den nächsten Podcast Ostern machen.
Ja, wir werden dann halt so ein Quartals-Podcast. Wir müssen mal gucken, wo ein Test-Abo ist. Das nehmen wir dann mit und machen mal eine Folge.
Wir erzählen euch dann, wer Meister geworden ist.
Genau, wir erzählen euch dann, wer Meister geworden ist. Ich habe jetzt noch mal ChatGPT gefragt, wegen dem Stadion, weil jetzt hat es mich doch ein bisschen gejuckt. Also, es ist doch noch ganz anders. Es wird neben dem San Siro-Stadion das neue gebaut und wenn das fertig ist, wird das alte erst abgerissen. Das bedeutet,
Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Genau. Das hat jetzt ChatGPT gesagt. Man hat mit dem Neubau gewartet, bis die Olympischen Spiele durch sind, Winterspiele durch sind. Und bis 32 übrigens wird dann das San Siro bleiben, das Ehrwürdige. Und dann wird es abgerissen, weil bis dahin soll der Neubau fertig sein, der wohl daneben gemacht wird.
Ja, und wenn du dich ja daran erinnerst, ne? Also da nicht
war eine riesige Seite, Fläche.
Da war eine riesige Fläche, ja.
Absolut. Genau. Das erstmal, so sind wir vollständig. Jetzt kann ich auch beruhigt sagen, ich wünsche euch eine angenehme Woche. Ich hoffe, bis nächste Woche. Mehr kann ich nicht sagen und bleibt gesund. Bis dann.
So sieht's aus. Macht's gut. Viel Spaß beim Fußball und bis hoffentlich nächste Woche. Ciao, ciao. Ich schlag den Ball lang.